Deutschlandfunk Doku
mit Wolfgang Schiller. Das folgende Feature, Tot oder lebendig, aus dem Jahr 2010, dokumentiert die Hetzjagd nach einem entflohenen Sowjetsoldaten in der Nähe von Eisenach im September 1985. Es ist das erste Feature von Marie von Kuck überhaupt, mit der wir in den letzten Jahren zahlreiche herausragende Stücke produziert haben. Die Autorin beschreibt anhand von Zeitzeugen und Dokumenten, wie gnadenlos die Besatzungstruppen Fahnenflüchtige verfolgten. Es wird aber auch deutlich, in welch brutalen Verhältnissen die Sowjetsoldaten damals in der DDR gehalten wurden. Als wir das Feature einplanten, ahnten wir nicht, welche Aktualität es noch bekommen würde. Seit der Teilmobilmachung der russischen Armee versuchen Hunderttausende, sich der Einberufung zu entziehen. Sie fliehen ins Ausland oder verstecken sich im Wald. Seit den Sowjetzeiten scheinen sich die schrecklichen Zustände innerhalb der Streitkräfte, Schikanen, Demütigungen, Menschenleben, die wenig zählen und wie Material behandelt werden, kaum verändert zu haben.
Achtung, der Gesuchte ist 19 Jahre alt, 1,76 Meter groß, schlank, hat kurzes rotblondes Haar und Sommersprossen. Der Soldat ist begleitet mit einer Sommeruniform der Sowjetstreitkräfte. Die Flucht erfolgte mit einem entwendeten Militärkraftfahrzeug Typ GAS-66. Fluchtmotiv und Fluchtrichtung unbekannt. Achtung, der Gesuchte ist bewaffnet. Er trägt eine Maschinenpistole Typ AK-74 mit 60 Schuss Munition bei sich. Großfahndung für die Kreise Eisenach, Mühlhausen, Heiligenstadt, Worbis, Langensalza und Gotha wird ausgelöst.
Es war eine friedliche Landschaft. Ist es jetzt auch, wenn man es hier sieht, ja? Ist total friedlich hier. Herrlich, es ist eine traumhafte Gegend um die Wartburg rum und passiert so ein Ding. Ja.
Stell dir vor, ein Bär läuft durch den Wald, eine Fahle hat ihn verletzt am Fuß. Was wirst du mit dem Bär machen? Loslassen aus dieser Fahle? Er geht in den Dorf und wird dann viele Sachen einrichten, die man nicht machen sollte. Du hast nur eine Chance.
Tot oder lebendig? Protokoll einer Fahndung nach dem Sowjetsoldaten Viktor Volkov. Feature von Marie von Kuck.
Der Mann, der jetzt in Wollpulli und Jeans neben mir am Steuer seines Toyotas sitzt, wir wollen ihn Alex Lindner nennen, war 1985 Polizist in Erfurt.
Ich war Leiter der 205 der Fahndung. Was auf dem Dienstgrad war ich Hauptmann damals. Hauptmann der Kriminalpolizei, der BDVB. Ja. Also die Fahndung habe ich geführt. Nachdem ich 84 von der Hochschule kam, wurde ich auf diese Position da eingestellt und hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Der Einsatzbefehl kommt am Montagmorgen des 9. September 1985 gegen 4.30 Uhr. Eilig zieht sich Alex Lindner an, springt ins Auto und fährt zum VPKA, zum Volkspolizeikreisamt nach Erfurt.
Ich bin alarmiert worden, habe praktisch durch einen Kollegen das Alarmsignal bekommen. Ich habe rausgeguckt aus dem Fenster. Dann hat sie mir gesagt, man ist wieder mal unterwegs mit der Balalaika. Das war so das Stichwort Maschinenpistole. Und man konnte ja nicht über die Straße schreien und sagen, da ist ein Russe unterwegs mit 60 Schuss Munition. Also das konnte ja keiner sagen. Ne? Hat er von unten hochgerufen, weil ich damals noch kein Telefon hatte. Zu DDR-Zeit war es gar nicht einfach, ein Telefon zu bekommen, auch wenn man Leiter einer Fahndung war von dem Bezirk Erfurt, spricht eigentlich auch für sich.
Etwa eine halbe Stunde später ist er im Präsidium und wird zusammen mit seinen Kollegen in den Fall eingewiesen.
Bei dem Vermissten handelt es sich um einen Sowjetsoldaten aus der Nachrichteneinheit bei Garnison Eckartshausen. Der Soldat hatte Wachdienst. Sein Verschwinden wurde bereits bei einer Postenkontrolle um 2.30 Uhr festgestellt. Seitdem sucht das sowjetische Militär im Alleingang.
Um 2.30 Uhr. Das war vor gut zwei Stunden. Warum melden die Sowjets das Verschwinden eines schwer bewaffneten Soldaten der Polizei erst so spät?
Man versucht es geheim zu halten, um eigene Karriere nicht zu schaden.
1985 hätte mir der sowjetische Offizier Zakir Mamjedow diese Frage sicher nicht so ehrlich beantworten können.
Die sowjetischen Kommandeure wurden unter anderem daran bemessen, wie viele Straftaten sie hatten.
Norbert Huchsam, 1985 DDR-Militärstaatsanwalt, zuständig für Vorkommnisse mit Angehörigen der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland.
Wurden keine Straftaten gemeldet, waren es gute Offiziere. wurden viele Straftaten gemeldet, waren sie natürlich nicht so gut angesehen. Deswegen gab es natürlich von vornherein den Grundsatz, dass man Straftaten irgendwie ein bisschen vertuschen möchte. Es wurde da viel gemauschelt, das kann man einfach so sagen.
Hauptmann Lindner bekommt in Erfurt den Auftrag, zur Einheit des gesuchten Soldaten nach Eckartshausen zu fahren. Dort soll er Einzelheiten zu Person, Motiv und Fluchtrichtung des Vermissten ermitteln.
An alle Bezirks- und Kreisdienststellen des Großfahndungsbereiches. Durch das Volkspolizeikreisamt Eisenach ist das ständige Zusammenwirken mit der mobilen Einsatzgruppe der Spezialkräfte der sowjetischen Streitkräfte sicherzustellen. Das Fahndungssystem der Grenzsicherung ist einzubeziehen. Die Staatssicherheit Eisenach weist operative Mitarbeiter aus den Bereichen Land- und Forstwirtschaft in die Fahndung ein.
Die Maschinerie geht eigentlich sofort los, weil die unmittelbare Grenznähe hat ja auch für uns bedeutet, schnell zu handeln, weil es wusste niemand, in welche Richtung will er flüchten. Und für die DDR wäre es auch sehr unangenehm gewesen, für unsere politische Führung, wenn dieser sowjetische Soldat dann in unmittelbarer Grenze aufgelaufen wäre und hätte dort vielleicht Grenzdurchbruch versucht. Es hätte dann eine Schießerei an der Grenze gegeben, mit welchem Ausgang auch immer. Das musste auf alle Fälle verhindert werden. Das hatte eigentlich oberste Priorität. Und danach wurde auch gehandelt.
Die Garnison Eckartshausen, aus der Soldat geflüchtet ist, ist nur 15 Kilometer Luftlinie von der Grenze zur Bundesrepublik entfernt. Der Gesuchte könnte den Grenzstreifen schon erreicht haben.
Die Präsenz hier an dieser Grenze, die können wir uns kaum noch nachvollziehen. Aber die war wirklich richtig doll. Das war schon die Situation, dass hier zwei Kriegsblöcke aufeinander gestoßen sind. Stellen Sie sich vor, die ruhmreiche sowjetische Armee flüchten Soldaten nach dem Westen. Ne? Katastrophe.
Fahndungsobjekt heißt Viktor Wassiljewitsch Wolkow, 19 Jahre alt. Bis zur Einberufung wohnhaft bei der geschiedenen Mutter im Dorf Beriotosowska im Bezirk Kirov. Nationalität Udmurte. Zurzeit Wehrdienstleistender im ersten Diensthalbjahr. Kontakte zu DDR-Bürgern unwahrscheinlich. Versteht kein Deutsch. Hatte nie Ausgang. Fahndungsobjekt gilt als friedlich, neigt zu Sentimentalität und Überempfindlichkeit. Nur einmal Schießtraining in Eckartshausen.
Als Alex Lindner in Eckartshausen eintrifft, ist es kurz nach 7. Die Garnison liegt an einem Berghang, etwa einen Kilometer oberhalb des Dorfes.
Da war alles eine helle Aufregung hier. Da waren jede Menge Soldaten schon unterwegs hier im Gelände.
Nach dem Frühstück lässt sich Lindner den Spind des Soldaten zeigen. Der steht nicht in dem grün getünchten Schlafsaal mit den 10 eisernen Doppelstockbetten, sondern in einem separaten Raum, der nur in der Freizeit der Soldaten geöffnet wird. Das ist etwa eine Stunde am Tag. Lindner findet im Spind einen Brief, geschrieben 2 Tage vor der Flucht.
Den Schrank hatten die ja inzwischen ausgeräumt, aber ich habe da drin einen Brief gefunden, der war ein bisschen versteckt. Das war ein Brief an seine Mutter. Der hat mich sehr bewegt. Da war auch eine Zeichnung drauf, oder sagen wir eine Skizze, eine kleine Skizze. Da waren ein paar Berge, dann war so die Wartburg angedeutet ein bisschen. Da war eine Strichgrenze und dann stand... Also Westdeutschland, ja, stand da. Und da hat er ihm geschrieben, was ich noch so weiß, dass er seinen Dienst dort macht und dass er die Sowjetunion und das sozialistische Lager schützt. Das konnte ich verstehen, also das konnte ich lesen, so weit ging mein Russisch damals. Das hat mich dann schon sehr geschockt und habe gedacht, mein Gott, der ist ja stolz auf seinen Job, den er hier macht, auf seine Arbeit. Warum haut der ab?
Die Strichlinie, die Viktor Wolkow gezeichnet hat, ist ein kleines Stück der Frontlinie im Kalten Krieg zwischen den Staaten des Warschauer Paktes und der NATO, die an der Westgrenze der DDR verläuft. Mit einer Truppenstärke von 350.000 bis 500.000 Soldaten steht die Sowjetarmee hier dem Feind unmittelbar gegenüber. Diese Armee steht in ständiger Alarmbereitschaft.
Wenn ich sowjetische Soldaten gesehen habe, das waren meistens solche Muskelpakete, innerhalb von 5 Minuten waren die kampfbereit. Die wurden gehalten wie in Kriegssituationen. Man hat auch oft mit Hochachtung darüber gesprochen, über den Ausbildungsstand der sowjetischen Soldaten. Das hat man oft.
Warum haut er ab? Weil das nicht der erste war, solange ich dort gewesen bin in der Dienststelle. Warum hauen die alle ab, fragt man sich. Was treibt die Jungs? Wieso wollen die weg?
2 Jahre dienen die Wehrpflichtigen in der Sowjetarmee. Das bedeutet, 2 Jahre kein Privatleben, keinen Urlaub, keinen Ausgang, keine Telefonate, nicht einmal Päckchen. Ein ehemaliger Wehrdienstleistender der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, wir wollen ihn Sergei nennen, erklärt mir, wie der enorme Druck, unter dem die Soldaten stehen, ins Truppeninnere an die Soldaten weitergegeben wird.
Das ist schon eine Tradition. Na, zum Beispiel, dass ein Soldat von 10 verprügelt wird, das ist sozusagen ganz normal. Ne? Dass die mit kaputten Kiefer nach Hause gefahren sind oder die Nieren so lange geschlagen, bis sie dann irgendwann mal abnehmen müssen, ja, kenne ich.
Die Sowjets achten darauf, dass weder DDR-Behörden noch Bürger Einblick bekommen in das, was hinter den Mauern ihrer sogenannten Militärstädtchen und Garnisonen vor sich geht. Aber das gelingt ihnen nicht immer.
Ich habe zu der Zeit einen großen Geflügelbetrieb betreut als Tierarzt da in Wenilümnitz. Und die brauchten dann immer mal, wenn Einstallaktionen waren, also wenn die Hühner kamen und mussten geimpft werden, brauchten die zusätzliche Arbeitskräfte. Und da kam dann von diesen Truppen da oben immer ein Offizier. Und der brachte dann so 10, 12 Leute mit, so Jungs, so Wehrpflichtige. Und die arbeiteten und die kriegten auch Geld. Aber nicht die Soldaten, sondern die Offiziere kriegten das Geld. Die Soldaten kamen aber gern. Die waren froh. Die kriegten nämlich ordentliches Essen den ganzen Tag. Die Soldaten, die da gearbeitet haben, die kamen ja in Uniform. Da hatte man manchmal auch das Gefühl, dass der Gürtel, der Ledergürtel und die Stiefel den ganzen Jungen zusammengehalten haben.
Ich kenne es aus vielen anderen Dingen, wo sowjetische Soldaten in Kasernen Probleme hatten, wo ich mich manchmal gefragt habe, was ist hier eigentlich los? Aber das war für uns nicht Thema, wir durften da auch nicht fragen.
Polizeibericht. Ein Offizier gibt an, der flüchtige Soldat hat in der Fluchtnacht während seines Wachdienstes Brotreste aus einer Sammelstelle für Schweinefutter entnommen und verzehrt. Dabei wurde er von einem Sergeanten gestellt und zurechtgewiesen. Dieser Zwischenfall könnte Fluchtmotiv sein.
Gegen 8 Uhr kommt ein erster Hinweis aus der Bevölkerung. Inge Metz aus Eckartshausen gibt zu Protokoll.
Zeugenaussage Inge Metz.
Ich wohne gegenüber der Konsumverkaufsstelle. Gegen 2.45 Uhr in der Früh bin ich aufgewacht, weil ich hörte, wie jemand immer wieder versuchte, ein Fahrzeug zu starten. Als ich aus dem Schlafzimmerfenster guckte, sah ich vor dem Konsum ein Fahrzeug der Sowjetarmee stehen. Der Fahrer machte immer wieder Versuche, das Fahrzeug zu starten. Dann stieg er aus und hantierte im Motorraum. Der Mann war sehr schlank, mittelgroß und trug eine sowjetische Uniform. Dann holte er eine Maschinenpistole aus der Fahrerkabine und ist die Straße in Richtung Förter hochgerannt. Das war dann so gegen 3.10 Uhr.
Lindner will das Fahrzeug sehen und fährt ins Dorf. Die Straße ist schmal und kurvenreich.
Also wenn man sich mal überlegt, mit so einem kleinen LKW hier zu schnell hier runterzufahren, mitten in der Nacht und dann hier die Dorfstraße nur bergab. Ich mach mal auf, ich frag den mal hier. Schönen guten Tag.
Hallo.
Schön nass hier und kalt und glatt.
Ja.
Das ist doch eine Kneipe gewesen hier, ne?
Da ist noch eine Kneipe.
Ist noch eine.
Ja.
War das, ist das schon immer eine Kneipe auch zu DDR-Zeiten gewesen?
Ja.
Wo sind denn die Russen immer saufen gegangen? Hier vorne oder da hinten? Hier, ne?
Ja.
Hier vorne. Okay, dann war's hier. Danke, das wollte ich wissen. Tschüss. Okay, alles klar. Also es ist eindeutig die Ecke hier, die er nicht gekriegt hat. Hier ist er rum und ist in die Ecke reingedonnert.
Lindner findet die Unfallstelle. Doch das Fluchtfahrzeug ist fort. Die Sowjets haben es bereits abtransportiert. Aus welchem Grund, erfährt er nicht. Die Anspannung wächst. Der Soldat sei in Richtung Förter gerannt, hat die Zeugin ausgesagt. Förter liegt in nordwestlicher Richtung. Ist der Soldat in Richtung Staatsgrenze unterwegs? Am Fundort des Fluchtfahrzeugs nehmen Fährtenhunde die Spur auf. Hundertschaften von Polizei und Militär durchkämmen das Gelände westlich von Eckartshausen. In der ersten Reihe suchen die Soldaten der Sowjetarmee. Und dann finden die Suchtrupps Spuren von Viktor Volkov. Fußspuren rings um das Gelände seiner Einheit.
Er war also in der Nähe. Ja. Das heißt, er hat sich überlegt, sein innerer Kampf, was mache ich denn jetzt? Ich habe Scheiße gebaut. Was mache ich? Gehe ich zurück? Stellen Sie mich an die Wand? Sperren Sie mich ein. Also eine Strafe hätte er auf jeden Fall gekriegt. Der hat Angst gehabt. Der ist einfach aus Angst vor Strafe dann weggelaufen.
Auf dem Waldweg in Richtung Förter haben sowjetische Suchkräfte einen Koppel gefunden. Die Ermittlungstätigkeit in Förter ist zu aktivieren. Es besteht die Möglichkeit, dass das Fahndungsobjekt sich dort aufhält. Ortschaft Eckartshausen ist abzuriechen und zu durchsuchen.
Ja, die sind von Haus zu Haus gegangen, jede Scheune.
Echt?
Im Bauernhof sind sie gekommen, haben fünfmal von der Stasi draußen gestanden. Denen ging natürlich die Düse, gell?
Ja.
Dann kamen die Russen mit den Kalaschnikows. Die Deutschen sind nicht rein, die von der Stasi. Die hatten nur die dicken Waren und die dicken Gewehre hinten drin.
Sie meinen die Stasi, diese Truppe von der Stasi?
Selbstverständlich, weil das war alles von der Stasi. Die kamen alle von Berlin, was denken, was da los war.
Mhm.
So, und da sind die Russen rein, haben bei mir Zeug durchsucht, Stallungen durchsucht, Scheune durchsucht, aber überall.
Und die von der Stasi auch? Die haben sich reingetraut?
Ne, die haben draußen bei mir vom Haupttor gestanden. Da ist keiner reingegangen. Die Russen sind vorgegangen, ist ja logisch.
Die haben ja alles abgesucht, weil sie dachten, er ist in der Nähe.
Ja, nicht? Selbstverständlich. Und da war ja in der Nähe.
Aber die Suche nach Viktor Volkov bleibt an diesem Tag erfolglos. Das Gebiet rund um Eisenach ist weiträumig abgeriegelt. Posten aus Militär und Polizei bilden einen dichten Absperrring. An jeder Straßenkreuzung stehen Funkstreifenwagen. Die Bahnlinie, die westlich von Burkhardt-Roda nach Förtha verläuft, wird durch das sowjetische Militär überwacht. Innerhalb des Absperrringes wird mit Hundertschaften gesucht. Hubschrauber sind im Einsatz. Mit Einbruch der Dunkelheit muss laut Dienstvorschrift die Suche eingestellt werden. Einen schwer Bewaffneten im Dunkeln zu suchen ist sinnlos und viel zu gefährlich.
Der Absperrring um Eckartshausen ist zu verstärken. Festnahmegruppen der Sowjetarmee, Geschützenpanzerwagen und die 9. Kompanie der Volkspolizei bleiben in Bereitschaft. Ständige Streifentätigkeit am Abgangsobjekt ist aufrechtzuerhalten.
Am Morgen des 10. September nehmen 600 bewaffnete Männer zusammen mit 4 Hunden die Suche nach dem Sowjetsoldaten Viktor Volkov wieder auf. Es ist 6 Uhr. Die Hubschrauber fliegen. Stunden verstreichen. Gegen 12 Uhr wird bei der Polizei in Eisenach Anzeige erstattet. Bungalow-Einbruch in einer Laubenkolonie. Der Einbrecher hat Bonbons aus einer Dose gegessen und eine weiße Damenstrickjacke mitgenommen. Kurz danach geht bei der Polizei eine weitere Anzeige ein. Holger Pilz gibt zu Protokoll. Vorhin klopfte meine Nachbarin Heidelinde Bode bei mir und sagte, dass ein Schuljunge bei meinem Nachbarn die Tür aufbrechen will. Da nahm ich von meinem Sohn die Spielzeugpistole, habe mich rübergeschlichen und wollte den ein bisschen erschrecken. Ich ging auf ihn zu, der stand mit dem Rücken zu mir, war schmal, nicht sehr groß und hatte kurze rote Haare. Ich fragte, was machst du denn da? Und hielt ihm die Spielzeugpistole entgegen. Der Junge ließ das Winkeleisen fallen, griff blitzschnell nach einem langen Gegenstand und richtete den auf mich. Da sah ich, dass das eine MP war. Ich sprang zur Seite um den Bungalow herum und stürzte den Hang hinunter zur Straße. Dann bin ich gleich zur Polizei. Das geschah in einer Laubenkolonie in Eisenach, 10 Kilometer von Förtha entfernt. In der vergangenen Nacht hat Viktor Volkov den Absperrring durchbrochen.
Da waren alle erschrocken. Und dann haben wir vermutet, dass er an der Strecke, das war damals die Strecke Meiningen-Eisenach, entlang gelaufen. Das hat sich da orientiert. Ja.
Ja gut, die Abriegelung war in dem Fall wahrscheinlich sehr lückenhaft.
Da war natürlich dann die Hölle los.
Sofort werden 2 Spezialeinheiten zu dem angegebenen Grundstück gebracht. Als sie das Grundstück stürmen, beschießen sie sich beinahe gegenseitig. Viktor Volkov ist längst fort. Gegen 15 Uhr meldet sich Rolf Funke auf der Polizeiwache in Eisenach.
Polizeibericht.
Ich habe heute gegen 13.45 Uhr im Waldgasthof Sängerwiese Mittag gegessen. Danach ging ich den Fußweg zum Parkplatz im Marienthal herunter, weil dort mein Auto stand. Plötzlich sah ich einen Mann kommen. Er hatte einen grauen Pullover an und kurze rotblonde Haare. Unter dem Arm trug er eine weiße Strickjacke, aus der der Lauf einer Maschinenpistole herausragte. Das wollte ich gleich melden. Das Ausflugsrestaurant Sängerwiese liegt in einem Waldgebiet ein ganzes Stück außerhalb von Eisenach. Wenn der Zeuge Viktor Volkov wirklich gesehen hat, dann hat Volkov das Stadtgebiet Eisenach wieder verlassen und bewegt sich in Richtung Eckartshausen, dem Standort seiner Einheit.
Und da hat der damals Verantwortliche von Eisenach gesagt, sofort 5 Genossen mit langer Waffe zur Sängerwiese und das prüfen. Und ich stand da und da habe ich zu dem gesagt, Genosse Oberstleutnant, das ist aber jetzt nicht ernst, dass Sie 5 Leute in Uniform durchschicken wollen. Und da hat er mich angeguckt, haben Sie vielleicht eine bessere Idee? Ich sage, ja. Schon, müssten wir kurz nachdenken, auch nicht Leute in Uniform da hoch mit langen Waffen. Ich sage, wir können doch hier nicht ein Blutbad anrichten. Ich sage, wenn der sozusagen Westdeutsche zu Besuch, Tagesvisum, Einreisen und so weiter. Ich sag, und dann kam dieser Kollege aus Berlin, er stand plötzlich hinter mir und sagte, ja, Sie gehen mit mir und ich gehe. Also er hat mich gemeint und ich hätte ihn verfluchen können. Ja, in dem Moment, ich sage, ist da noch zu retten? Ja, wir nehmen jetzt unsere strukturmäßige Ausrüstung der Kriminalpolizei. Sie wissen ja, was das ist, Genosse Hauptmann, damit hat er mich gemeint. Und zu dem Kripo-Chef, sie geben uns die Waffen raus, dann haben wir uns die Waffen genommen. Das war damals die PM-63, das ist eine kleine Maschinenpistole, die ist ungefähr so groß, 35 Schuss insgesamt. Und ja, die kannst du praktisch in die Hose reinstecken, die Jacke drüber, und wir waren hier in Zivil. Und dann haben wir uns ein bisschen Schlips abgemacht, dann haben wir uns ein bisschen räubermäßig angezogen und dann sind wir dort zur Sängerwiese gefahren.
Den Wagen lassen sie auf einem Waldweg stehen und nähern sich vorsichtig zu Fuß dem Ausflugsrestaurant. Immer wieder suchen sie die Gegend mit dem Fernglas ab, bis sie Viktor Wolkow entdecken.
Als wir uns dann genähert haben, haben wir den gesehen, dass der da seelenruhig saß und hat da 3, 4 solche große Gläser auf dem Tisch gehabt und hat die ausgetrunken. Und neben sich auf dem Stuhl lag ein ziemlich langer Gegenstand, wo wir eben gesagt haben, das ist er und das ist die Knarre. Ja, so, und jetzt mussten wir halt eine Entscheidung treffen. Ne? Wir haben überlegt, ob wir ihn festnehmen, aber wir wären sicher an der Vorderhand. Jetzt, Überraschungsmoment wäre bei uns gewesen, aber ich weiß nicht, wie schnell das seine Knarre ausgepackt hätte, hätte er auf uns geschossen.
Die Fahnder beobachten Wolkow, wollen eine günstige Gelegenheit für die Festnahme abwarten. Doch plötzlich ist Wolkow fort, verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt.
Polizeiprotokoll 10. September 1985. Durch die Volkspolizei werden 3 neue Fahndungskontrollpunkte errichtet. Erstens Straßenkreuzung Wilhelmsthal, zweitens Parkplatz an der F19 in Marienthal, drittens Eisenbahnüberquerung an der F84 südlich von Eisenach.
In den Fahndungsführungspunkten werden alle Informationen gesammelt, wird die Suche koordiniert. Der Fahndungsführungspunkt der Sowjets ist auf der Hohen Sonne stationiert, in einem ehemaligen Jagdschlösschen am Rennsteig, das als Ausflugsgaststätte genutzt wird. Es liegt direkt an der F19, nur wenige Kilometer vom Ortsausgang Eisenach entfernt. Davor ist ein großer Parkplatz.
Dann kamen von Eisenach Panzer gefahren. Und die wurden dann auf der Hohen Sonne wurden die dann abgestellt. Und dann hat die Sowjetarmee die Hohe Sonne, ich sage nicht beschlagnahmt, aber in ihren Führungspunkt umgewandelt. Und von dort oben wurden dann ausschließlich für die Sowjetarmee die Befehle gegeben, was die hier machen. Die haben im Prinzip dann sich in unsere Verhandlungsmaßnahmen, ich sag mal, eingemischt. Wir haben das versucht zu koordinieren und da von uns aber keiner Russisch sprach, außer mir, war es äußerst schwer, mit denen zu kooperieren. Mit denen sie sagt, die wollten immer nur von mir wissen, wo ist er? Ich sage, ich bin also General, ich weiß es nicht. Warum wissen Sie das nicht? Sagen Sie mir, sagen Sie mir. Und er stand mit so einem roten Schiff da und mit so einer Stabskarte, mit einer Militärkarte. Da war jeder Meter bis zur Grenze drauf, so eine Karte habe ich noch nie gesehen. Und dann habe ich immer im Arm gefragt, komm mit und so. Oder mit mir nochmal Schnaps trinken. Ich sage, ich weiß es nicht.
Absperrungen, Patrouillen, Suchtrupps, Spürhunde, Hubschrauber. Von Viktor Wolkow keine Spur. Es wird Abend. In der Amalienstraße, einer kleinen Einbahnstraße in der Nähe des Stadtparks von Eisenach, repariert Georg Wilhelm seinen Wagen, einen roten Zaporozhitz. Nichts Großes, nur eine Glühlampe muss er austauschen und das Türschloss nachfetten. Um 19 Uhr ist er fertig und geht zum Abendessen ins Haus. Erst am nächsten Tag wird ihm auf Nachfragen der Polizei wieder einfallen, dass er auf der Straße einen Jungen gesehen hat, der ihm nur deshalb auffiel, weil er ihn aus seinem Viertel nicht kennt. Sein Alter schätzt er auf 15 Jahre. Schlank, rothaarig und sommersprossig ist er gewesen. Unter dem Arm hat er ein längliches Paket getragen, das in eine weiße Strichjacke eingewickelt gewesen ist. Es wird dunkel. Die Suche nach Wolkow muss für Stunden unterbrochen werden. Es ist die zweite Nacht. Alex Lindner trifft kurz nach Mitternacht im Volkspolizeikreisamt Eisenach ein.
Und dort war irgendwie ein Zimmer schon, was wir hatten. Da waren ein paar Feldbetten. Und da habe ich mich draufgelegt mit dem Kollegen aus Berlin. Und da kommt einer reingerannt und hat gesagt, wir haben einen Durchbruch durch einen Fahndungskontrollpunkt im Marienthal.
Durchbruch eines roten PKW Saborosch um 2.02 Uhr auf der F19. Funkstreife hat Verfolgung aufgenommen. Flüchtiger wird in wenigen Minuten die Straßensperre Wilhelmsthal erreichen.
Polizeibericht.
Nach etwa 4 bis 5 Minuten kam das angekündigte Fahrzeug an unseren Kontrollpunkt, näherte sich langsam. Etwa 50 Meter vor unserem Barkas hielt er an und schaltete kurz das Licht aus. Dann schaltete er es wieder an und kam langsam näher. Plötzlich, ungefähr 5 Meter vor dem Barkas, gab er Vollgas und raste vorbei. Ich ließ das Fahrzeug einige Meter passieren und dann schoss ich ihm aus der Hüfte hinterher. Dann wendeten wir den Barkas und nahmen die Verfolgung auf. Auf der Höhe der Einfahrt zum Kinderheim sahen wir das Fluchtfahrzeug etwa 50 Meter von uns entfernt stehen und hielten. Der Fahrer war ausgestiegen und stand auf der Fahrerseite. Als er uns bemerkte, lief er an der Felswand entlang ein Stück auf uns zu. Dann war er plötzlich verschwunden.
Erste in Augenscheinnahme des Fluchtfahrzeugs ergab 10 Schussdefekte an der Fahrertür und ein Schuss hat die Blechausnahme der Fahrertür durchschlagen. Zwischen den Vordersitzen befand sich ein Magazin der AK-74 mit 30 Patronen. Dieses wurde zur Verhinderung weiterer Vorkommnisse sofort sichergestellt.
Und fährt der hier hoch? Nach Eckartshausen, die Richtung. Wo will denn der hin? Warum fährt er da hoch? Warum fährt er dahin, wo er hergekommen ist? Wo er weiß, dass in Himmel und die Welt sucht. Der Junge, der kann noch ein paar Tage überleben, ohne dass er groß was dabei hat. Ja? Das kann er. Und wie er sich im Gelände bewegt, ohne dass ihn jemand sieht, wie er bis nach Eisenach kommen kann, ohne dass wir ihn sehen. Also, der hat mit Sicherheit Polizisten gesehen und ist denen aus dem Weg gegangen. Der hätte auch schießen können, wenn er gewollt hätte. Das hat er nicht gemacht. Der wollte nicht schießen. Der wollte, was weiß ich, was der wollte. Aber der wollte wieder zurück in seine Einheit. Und was haben wir gemacht? Wir haben auf den Mann geschossen. Obwohl der noch nicht auf einen von uns geschossen hat. So, und von dem Moment an hat sich eigentlich der ganze Charakter der Fahndung geändert. Von dem Moment an war klar, jetzt wird geschossen. Und jetzt muss man eigentlich ernsthaft damit rechnen, dass er auch auf uns schießt, wenn er jetzt in die Enge getrieben wird. Und so ist es ja dann auch gekommen. Ja.
Der Fluchtwagen ist das Auto von Georg Wilhelm aus der Amalienstraße. Und der Fahrer Viktor Wolkow.
Hier stand dieser Saporosch, wie gesagt, durchschossen. Und der sowjetische Soldat war weg. So. Und von dem Moment an war klar, hier muss man alles dicht machen. Hier geht's nach Westen, hier geht's nach Osten. Luftlinie 10 Kilometer Staatsgrenze der DDR. Und hier in die Richtung geht's nach Richtung Moosbach. So, und hier dazwischen befindet sich der Rennsteig. Also das Profil, das Geländeprofil ist ziemlich kritisch. Das heißt teilweise steil, stark bewaldet, schwer übersichtlich. So. Und jetzt standen wir vor der Aufgabe, was machen wir jetzt? Wie geht's jetzt weiter?
Zeugenaussage Hauptmann Dallmann.
Es wurden Stimmen laut, verfolgende Maßnahmen mit dem Fährtenhund durchzuführen. Ich war total dagegen. Es war finster und neblig und das Gelände war allen unbekannt und absolut unübersichtlich. Etwa 2.50 Uhr erreichte mich dann ein Anruf vom MFS. Der Genosse war sehr aufgebracht und warf mir vor, die Fahndungsmaßnahmen zu behindern. Er befahl mir, die Verfolgung unverzüglich anzuordnen. Aber die Genossen wollten nicht. Sie sagten, die Suche jetzt aufzunehmen sei glatter Selbstmord. Der Verfolgte könnte praktisch im Hinterhalt liegen und jeden Genossen einzeln abschießen. Aber der Genosse vom MFS bestand darauf.
Hundeführer muss sein. Und jetzt kam hier unser Hundeführer zum Einsatz. Das war so ein feiner Kerl. Das war, wenn du den siehst, da war der sofort sympathisch. Der hatte so ein offenes Wesen, ja. Wir kannten den alle. Der Hund ist gelaufen. Das war, wie gesagt, einer der besten Hunde. Und der Hundeführer war einfach auch gut.
Zeugenaussage Unteroffizier Hans Herrmann, Spurensicherung.
Der Hund nahm am PKW die Fährte auf. Nach etwa 500 Metern bog die Fährte links von der Straße in einen unbefestigten Waldweg ein. Durch die ständige Sicherung kamen wir nur langsam voran. Wir liefen immer weiter in den Wald bis zu einer Lichtung. Dort verlor der Hund die Spur.
Sodass da, sagen wir mal, 20, 30 Polizisten und Angehörige einer Sondereinheit der Staatssicherheit im Waldgebiet operierten. Wir uns auch hier vorne auf der B19 aufhielten, im Dunkeln eigentlich, nur mit einer Taschenlampe und mit einer Makarov bewaffnet. Ja, und dann hieß es plötzlich, wir fahren zurück, wir brechen die Suche ab, es hat keinen Zweck mehr. Es ist viel zu viel Theater, der Hund verliert ja sowieso die Spur, es sind viel zu viele Leute da, wir brechen das jetzt ab. War noch nicht hell, es war noch dunkel.
Die Polizisten machen sich auf den Rückweg. Vorn läuft der Hundeführer mit dem Hund.
Der Hundeführer ist vielleicht 200, 300 Meter vor uns gelaufen. Wir haben den ja noch gesehen, so als Schattenriss. Und der Hund lief ein paar Meter vor ihm, den hatte er eine lange Leine gegeben und er hat sich eine Zigarette angebrannt. Und als er sich die Zigarette angebrannt hat, ist der Hund stehen geblieben und hat wahrscheinlich Witterung gekriegt, weil wir ja meistens Westwind haben von hier. Hat der Hund Witterung gekriegt aus dem Kram raus von dem sowjetischen Soldaten und hat rumgezogen und wollte dorthin.
Maschinengewehrfeuer in der Ferne.
Ja, und dann war Totenstille. Dann war irgendwie Geschrei, erinnere ich mich noch. Wir sind sofort natürlich auch entdeckt. Ich habe versucht, dass ich mich da völlig von der Straße wegmache. Keiner wusste, was los ist.
Im Lichtkegel eines vorüberfahrenden Autos sehen die Polizisten jemanden auf der Straße liegen. Es ist Günther Lehmann, der Hundeführer, schwer verletzt.
Wir konnten den Hundeführer nicht gleich bergen, weil der Hund nach jedem gebissen hat. Dann hieß er, schießt den Hund, dann hieß er, den dürft er nicht erschießen. Zum Glück war sein bester Kumpel hier, der zweite Hundeführer, der hat den Hund dann von der Straße genommen, weil auf den hat er gehört, den kannte er. So, und erst dann konnte man den Günther nach Eisenach bringen ins Krankenhaus. Normalerweise hätten wir den Hund erschießen müssen, gleich sofort. Aber da hat er bestimmt noch eine halbe Stunde gelegen, glaube ich. Das war bestimmt noch eine halbe Stunde.
Günther Lehmann stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Fahndung geht weiter.
Ja, also das ist hier die Stelle, wo dieser sowjetische Soldat mit der AK-74 im Graben lag, hier im Baum hier daneben. Ich denke mal, der hätte uns wieder durchlaufen lassen. Der hätte nicht geschossen. Der wollte nicht schießen. Er hat sich taktisch sehr klug verhalten. Er hat uns eigentlich immer durchlaufen lassen. selbst nachdem sie auf ihn geschossen hat, ja vom Verhandlungskontrollpunkt, an dem, wo auf der Sabrosch geschossen wurde, hätte er einen Grund gehabt, zurückzuschießen. Ja, er hat nicht geschossen. Aber der Hund ist auf ihn los.
Zur Absperrung der Fernverkehrsstraße zwischen Wilhelmsthal und Etterwinden werden mehrere hundert Bereitschaftspolizisten angefordert. Hauptmann Alex Lindner weist sie in ihre Aufgaben ein. Es ist der 11. September 1985, 6.55 Uhr.
Ich sage, hier ist richtig was angesagt. Ich sage, jeder Schritt und jeder Kopf raus aus dem Graben kann euer Tod sein. Ich sage, bleibt dort, wo ihr seid, beachtet eure Anweisungen, die ihr von euren Zuführern habt. Ich sage, wenn was ist, ihr habt jeder so ein Walkie-Talkie dabei, Nachricht geben, keiner geht raus aus dem Graben. Jeder bleibt in der Deckung, die Sowjetarmee ist in der Nähe, die können wir sofort rufen, wenn ihr irgendwas seht, die prüfen das, wir gehen nicht vor. Es war eine ganz klare Anweisung. Ja, so begann eigentlich der Tag.
Die Bereitschaftspolizisten sind Wehrpflichtige. Einer von ihnen ist Norbert Tischler, 25 Jahre alt, Vater einer kleinen Tochter. Sein erstes Diensthalbjahr hat er fast hinter sich. Genau wie Viktor Wolkow.
Ihr seid der letzte Absperrung, der äußerste Ding. Ihr sperrt ja ab, wenn frühes Berufsverkehr losgeht oder so. Muss man die Autos anhalten, zurück. Die haben zwar gemeutert, aber das haben wir keine nicht dafür. Wir dürfen keinen durchlassen.
Norbert Tischler steht an der Straße, an einer Bungalowsiedlung. Kaum einen Kilometer von der Stelle entfernt, an der der Hundeführer niedergeschossen worden ist.
Wir frieren dann auch mit der Zeit in die Füße. Auch wenn man ein bisschen dicker angezogen ist, aber wenn man nur steht und bewegt sich nicht, friert man dann auch. Es war ja früh auch frisch. Und man läuft da mal ein Stück hin, Straße hoch, mal ein Stückchen runter und mal dort lieber. Wir gucken mal, was da für Bunker los sind, wie es eben so war, um die Zeit durchzuschlagen. Und es ist dann langsam schon zu hell geworden, aber das war ziemlich neblig an dem Tag. So wie ich mich erinnern kann, waren wie so Nebelschwaden immer so. Ja, und da bin ich ein bisschen rumgelaufen und so hinterm Bungalow. Und dann auf einmal stand oder saß er vor mir. Ein ganz schmächtiges Kerlchen war so. Das war ein ziemlich schlankes Kerlchen. Man steht doch schon mal da wie angewurzelt. Und was machst du nun? Und wegrennen ist dann die blödste Möglichkeit, die es gibt. Ja, zurück ging nicht. Einen Rücken zukehren konnte man nicht. Also was bleibt dann übrig? Entweder er oder ich. Das war dann so der Gedanke.
Norbert Tischler reißt seine Waffe von der Schulter. Dann hört er ein furchtbares Krachen und stürzt.
Wir haben da gestanden an den Panzern von den Russen. Und dann hörten wir den Knall. Durch alles wieder ein heller Aufregen, was ist passiert? Auf einmal kam dann dieser Bereitschaftspolizist gerannt, rannte panisch über die Wiese, der zweite, und schrie immer. Ja. Also ich habe gesagt, im Krieg wäre auch gleich tot gewesen, hätten sie auch noch erschossen. Und rannte über die Wiese, der hat da irgendwie völlig durchgedreht. Und dann haben wir eben über Sprechfunk mitgekriegt, hat es einen Schusswechsel gegeben, also ein Schuss ist gefallen.
Lindner gibt diese Information gleich an den sowjetischen Leutnant weiter. Der steht neben ihm und schickt zwei Panzer. Sie sollen Deckung und Schutz geben. Norbert Tischler hat einen Kopfschuss.
Durchs Ohr und ganz knapp am Kleinhirn vorbei. Also 1-2 Millimeter war darüber und ich wäre heute nicht mehr hier. Ich war bei vollem Bewusstsein. Ich habe alles noch mitgekriegt. Dann kamen zwei angerannt und haben mich gerappt und schnell in Deckung gezogen, weil die haben damit gerechnet, der ist noch da. Ja, und dann ging alles ganz schnell, Krankenwagen und ab nach Erfurt.
Norbert Tischler hat Glück. Wolkow hatte seine Waffe auf Einzelfeuer gestellt und nur einen einzigen Schuss abgegeben. Seinen rechten Hörnerv hat es durchtrennt. Norbert Tischler bleibt auf dem rechten Ohr taub.
Was sollen wir jetzt machen? Jetzt ist er da oben. Sind die Russen wieder gekommen, sind mit ihren Panzern hier auf dem Weg, wo wir stehen, reingefahren und alles abgesucht und mit Lautsprecher und nichts.
Aber weit kann Viktor Wolkow jetzt nicht mehr kommen. Die Fahnder wissen, wo er sich versteckt. Im Waldgebiet östlich der Fernverkehrsstraße 19, unterhalb des Rennsteigs. Der Ring hat sich geschlossen. Der 12. September ist ein strahlender Spätsommertag. Horst Baumgarten kommt gegen Mittag auf sein Wochenendgrundstück in Moosbach und bemerkt Einbruchsspuren am Bungalow. Er fährt nach Eisenach und erstattet Anzeige. Da ist es 13.30 Uhr. Das Dorf Moosbach liegt außerhalb des Absperringes. Der Bungalow der Familie Baumgarten steht zusammen mit zwei anderen kleinen Häusern an einem Hang. Unten am Grundstück schlängelt sich ein Bach, in der Nähe ein Maisfeld.
Da würde eine Büchse Leberwurst fehlen und ein Fernglas. Und da wollten sie dann einfach zwei Kriminalisten von Eisenach dorthin schicken. Die sollten diese Einbruchsmeldung überprüfen. Und ich sage, in diesem Bungalow fährt kein Kriminalist hin. Dort fahren die Leute hin, die wissen, wie sowas gemacht wird, wenn das wirklich ist. Ja, dann wurde das Ding dann heiß dort.
Und dann ging es los. Ich bin eingestiegen in den PKW der Polizei und stellte beim Rausfahren aus dem Objekt der Polizei hier unten in der Eisenach in der Mitte fest, es war ein ganzer Geleitzug. Mindestens ein gepanzertes Fahrzeug und noch andere kleinere Fahrzeuge. Und wir sind am Mosbach gefahren.
Ja, und das, diese Sondereinheit, diese Diensteinheit 9 hat sich sofort dorthin begeben. Staatssicherheit mit ihrer Sondereinheit sind auch dorthin gefahren.
Zeigen Sie mal, wo Ihr Wochenendhaus ist. Und dann sind wir da losmarschiert und hat er gesagt, so, bis hierher, Sie bleiben hier und zeigen Sie mir, wo es ist. Und dann habe ich gesagt, na, dort ist es. Und Sie gehen jetzt wieder zurück und bleiben da unten stehen. Und dann schwärmten die aus.
Er ist also definitiv auf dem Rennsteig durch die Absperrung der sowjetischen Streitkräfte durch. Ich habe das selber gesehen, die hatten dort oben Schützenpanzer aufgestellt, immer in Abständen von ein paar hundert Metern. Und nachts loderten dann die Feuer der Sowjetarmee. Die Jungs haben nämlich gefroren, nachts war es nämlich frisch. So, und wenn die natürlich alle um die Lagerfeuer sitzen und der nächste Panzer 100 Meter weiter steht, dann habe ich genug Platz im Dunkeln durchzuhupfen. Und dann ist er praktisch auf die Ostseite des Waldgebietes Rische Mosbach.
Durch die Tür ist er nicht reingekommen, da hat er hier so ein kleines Fenster mäßig, wirklich nur ganz mäßig kaputt gemacht. Und ist rein, hat sich dort Handtücher aus dem Schrank geholt, damit hat er sich wahrscheinlich Fußlappen gewickelt. Hat unser Fernglas genommen, was da drin lag, das war verschwunden und hat das bisschen, was im Kühlschrank lag, es war schon außerhalb der Gartensaison, Marmelade. Das war verschwunden, ein bisschen Marmelade und eine Fischkonserve. Das war weg. Und ansonsten nichts weiter angerichtet in dem Haus.
Als Horst Baumgarten den Einbruch bemerkt, sitzt Viktor Wolkow ein kleines Stück oberhalb des Grundstücks, am Waldrand im Gras. Das angrenzende Maisfeld schützt ihn. Viktor Wolkow isst und ahnt nicht, wie dicht man ihm bereits auf den Fersen ist.
Hat das bisschen gegessen und hat von dort aus das Dorf beobachtet. Da kann man also gut einsehen.
Viktor ist müde. Er geht zurück zu den Bungalows, wählt diesmal den Nachbarbungalow der Familie Baumgarten, den mit den größeren Fenstern, brüht sich einen Kaffee, legt sich hin und ruht sich aus.
Wir Schütze 4 liegen am Wald und beobachten die fraglichen Bungalows. Wir vermuten, dass das Verhandlungsobjekt noch drin ist.
Zwei Kollegen waren das, die hier in Position lagen, hinter den Baumstümpfen hier oben, die wir hier sehen, ja. Und die Bungalows beobachtet haben und geguckt haben, ob irgendwas zu sehen ist und plötzlich festgestellt haben, dass die Gardine rausschlug, als es sich öffnete, ein Zug war und die sagten mir, soweit sind wir eben ausgebildet, wenn irgendwo eine Gardine wackelt, gehen wir davon aus, da geht irgendwo eine Tür oder ein Fenster auf. Es gibt einen Gegenzug und da gehe ich davon aus, dass irgendeine Bewegung folgt.
Viktor Wolkow flieht. Er läuft aus dem Haus, rennt über die Wiese. In der einen Hand hat er seine MP, in der anderen einen weißen Stoffbeutel.
Und daraufhin haben sie sofort das Feuer eröffnet, ohne da irgendwie noch, das war ja auch richtig so, aus meiner Sicht heute auch noch, weil der hätte sofort auf die geschossen. Und die müssen ihn auch verletzt haben, das heißt, er hat sich noch durch den Garten geschleppt. Hat dabei so einen Brotbeutel verloren, das habe ich schon auf den Bildern noch gesehen. Irgendwie, als er da runtergerannt ist, und hat er was zu essen drin gehabt oder was. Und hat sich dann unten in dieser Kuhle verbarrikadiert, die man im ersten Blick gar nicht gesehen hat.
Wir haben momentan den Sichtkontakt zum Fahndungsobjekt verloren, halten aber seine Deckung unter Kontrolle, brauchen Verstärkung und einen Hundeführer und Hund.
Dann kam wieder dieser Hundeführer ins Spiel, der natürlich, wie man sich vorstellen kann, mehr als Angst gehabt hat, denn sein Kollege war ja schon tot. So, und dieser Polizist wurde dann verkleidet mit Splitterschutz, mit Helm. Das habe ich noch gesehen. Und der Hund hat sofort die Pferde an der Tür aufgenommen von dem Bungalow, ist durch den Garten gerannt. Und unten am Ende des Gartens hat er dann auf so einem Erdwall gestanden. Und dann hat es geknallt. Der Hund war sofort tot. Daraufhin haben die anderen Kollegen das Feuer eröffnet, obwohl sie niemanden gesehen haben unten in der Kohle. Im Moment ist der Soldat wohl rausgesprungen und wollte versuchen, hinten durch die Hecke zum Bach runter zu gelangen.
Die Männer der Spezialeinheit 9 feuern. Viktor schleppt sich schwer verletzt durch den Garten, hinunter zum Bach und verschwindet dort im Gebüsch.
Und dann war noch ein Schuss zu hören. Und dann war Ruhe. Und dann war ganz große Ruhe.
Ihr Hubschrauberbesatzung. Haben Fahndungsobjekt gesichtet. Flüchtiger läuft weiter in ein angrenzendes Maisfeld. Halten Sichtkontakt.
Es standen 10 Panzer, also Schützenpanzerwagen, SPWs, das heißt offene Panzerwagen, die oben ein MG drauf haben, also ein schweres MG. Und hinten da sitzen da 6, 8 Leute drin. Und da sprangen die alle runter von den Panzern und stellten sich davor, die Kommandanten. Und dann hat er sich zu denen hingestellt und gesagt, sollen die ja Karten nehmen. Der gesuchte Soldat ist dort in Mosbach und sie sollten ihn jetzt dort auffinden und vernichten. Punkt. So, und dann kam der ehemalige Stabschef in Erfurt zu mir und sagte, sagen Sie mal, was haben denn die da vor? Und so, ja, ich habe gesagt, keine Ahnung, soll ich ihn fragen? Und bevor ich den fragen konnte, gingen die Panzer alle an. Ja, die Motoren, ich hörte noch brummen. Ja, einer nach dem anderen riesen Qualmwolke. Und die fuhren alle hintereinander in Reihe hier rüber in diesen Feldweg rein, in den Wald. Der im riesen Tempo. Hörte man ja noch lange, wie die im Wald verschwanden und fuhren dann Richtung Mosbach. Ja.
Das Feld wird umstellt. Die Sowjetarmee schickt jetzt eine Sturmkompanie rein.
Und die erklärten, man müsse da eben jetzt schießen. Und stellten sich da drüben auf den Weg und fingen an zu schießen. Und die schossen in ein Maisfeld.
Ich habe dann Einschläge gehört, 6, 8, 10 Mal, ich weiß es nicht. Ich habe auch gehört, dass ein MG geschossen hat, aber für mich waren es überwiegend Handgranateneinschläge.
Sowjetische Streitkräfte befinden sich im Maisfeld, können aber nicht weiter handeln, da andere Suchkräfte aufgetaucht sind. Gegenwärtig besteht keine Übersicht mehr. Die sowjetischen Freunde handeln ohne Abstimmung.
Es war einfach keiner mehr in der Lage, das zu übersehen, was eigentlich in Mosbach abging. Der Hubschrauber hat sich dann verabschiedet. Der hat dann gesagt, hier unten fahren die Russen rum, die schießen, machen. Wir verschwinden hier, weil das war einfach zu gefährlich. Mit so einem dünnen Polizeihubschrauber, da war nicht geschützt und nichts. Ne?
Viktor Wolkow war nicht im Maisfeld. Eine Hundemeute findet ihn am Bach, auf dem Grundstück der Familie Baumgarten. Er sitzt zusammengekauert im Gebüsch, die MP im Arm. Der Kopf ist ihm auf die Schulter gesunken. Das schmale, sommersprossige Gesicht ist blutüberströmt. Viktor Wolkow ist tot.
Die Meldung des verantwortlichen Stabsoffiziers an die sowjetischen Streitkräfte lautete, Genosse General, der Verbrecher wurde liquidiert. Was war's denn?
Am Abend des nächsten Tages wird Viktors Körper der Sowjetarmee übergeben. Eingeschweißt in einen Zinksarg kehrt er in sein Heimatdorf Bejotosowka zurück.
Bericht der Staatssicherheit. Die Obduktion der Leiche ergab, dass das Fahndungsobjekt durch gezieltes Feuer handlungsunfähig wurde und sich daraufhin durch Schüsse in den Kopf selbst tötete. Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass eine gewisse Erleichterung in der Bevölkerung zu spüren ist, dass die Fahndung erfolgreich abgeschlossen und Ruhe und Ordnung wiederhergestellt sind. Die verunfallten Volkspolizisten werden aufrichtig bedauert. Antisowjetische Äußerungen wurden nicht bekannt. Unmut gab es in der Bevölkerung nur vereinzelt über die Dauer der Fahndung. So äußerten Bürger, aus Gründen der Sicherheit von Unbeteiligten sollte doch nicht so lange gefackelt werden. Gewalt könne nur mit Gewalt gebrochen werden.
Allein im Jahr 1985 gab es insgesamt 456 Fahndungen nach vermissten Sowjetsoldaten. Nur 26 von ihnen waren bewaffnet. Ihre aller Schicksale bleiben im Dunkeln, denn in den meisten Fällen erfolgte die Ergreifung durch die Sowjetarmee und wurde nie aktenkundig.
Tot oder lebendig? Protokoll einer Fahndung nach dem Sowjetsoldaten Viktor Wolkow. Feature von Marie von Kuck. Redaktion Ulf Köhler. Die Namen der beteiligten Personen wurden geändert. Es sprachen Ulrike Krumbiegel und Wolf-Dietrich Rammler. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Nikolai von Koslowski. Wir danken dem Militärarchiv Freiburg und dem Archiv der Behörde der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes für die Bereitstellung der Akten. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Deutschlandfunk 2010.